Liebe Leute, heute ist unser Community-Event und wir sind wieder ausgebucht. Für alle, die jetzt diesmal kein Ticket ergattern konnten, es kommt wieder ein Event, also keine Sorge. Und um beim nächsten Mal nicht zu verpassen, dass man ein Ticket ergattert, am besten jetzt sofort unseren Newsletter abonnieren. Link dazu in den Shownotes, dann erfährst du als erstes beim nächsten Mal. Aber natürlich nur, wenn du willst. Und damit herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, deinem österreichischen Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute sprechen wir über Österreich, so wie halt immer oder sehr oft. Wien wird bald zu Venedig. Über asoziale Pensionen. Das klingt aber gefährlich und das ist ein Jahr. Außerdem gibt es wieder einen Community-Blog mit spannenden Fragen, wie zum Beispiel von Dominik. Er fragt uns, was hinter diesem neuen Standortfonds der Regierung steckt und wie wir zum Thema Crowdinvesting, insbesondere bei der Falkensteiner Gruppe, also bei der FMTG, stehen. Das und mehr gibt's in dieser Folge. Und noch was für euch, ein kleiner Klick, für dich ein großer Schritt für unseren Podcast. Wir würden es natürlich immer über 5 Sterne freuen, aber natürlich nur, wenn du magst, also fühl dich bitte nicht verpflichtet.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Heute wieder mit dabei Matthias. Servus Matthias.
Grüß dich Philipp. Ich freue mich sehr, wieder zu Gast in unserem eigenen Podcast zu sein.
Das war jetzt ein cooler Move mit deinem Kopfhörer. Das war wie wenn du ein DJ oder sowas wärst.
Schade, dass wir noch keinen Videopodcast aufnehmen.
Ja, voll. Motl, wo bist du heute unterwegs? Zu Hause, wie ich sehe.
Ganz genau, du erreichst mich zu Hause. Wie soll es denn anders auch sein, weil jetzt darf ich gar nicht in der Welt herumchatten, weil heute bei der Veröffentlichung des Podcasts ist ja unser Community-Event. Und was soll ich sagen, die letzten Wochen, die sind von Vorbereitungen geplagt gewesen. War wirklich einiges zu tun und ich habe mir auch für morgen dann oder für heute im Prinzip was überlegt. Ich werde ich hoffe, eure Unterstützung, das Ganze auch ein bisschen dann begleiten auf unserer Instagram-Story. Also jeder, der heute auf unsere Instagram-Story reinschaut, der sollte gute Einblicke in das bekommen, was wir heute den ganzen Tag noch so leisten, damit dann am Abend wirklich alles perfekt ist, damit wir um 16.30 Uhr unsere Gäste erwarten können, damit wir um 17 Uhr mit unserem Rahmenprogramm starten können, mit unseren fantastischen Vortargeten von verschiedenen Unternehmen und dass wir dann um 18 Uhr geplant das fantastische Networking starten können, das Highlight, auf das wir uns wirklich schon alle sehr, sehr lange freuen. Genau. Und hast du mich schon gefragt, was mich diese Woche bewegt hat? Oder habe ich dir
Habe ich noch nicht, aber ich habe jetzt dir gelauscht, wie du unser Community-Event beschreibst und ich finde das immer wieder cool, weil, so du sagst, das Networking zum Schluss dann, das ist einfach super lässig. Vorher Input, Mehrwert und richtig lässige Leute auf der Bühne und dann eben das Networken mit ein bisschen Fingerfood und das ein oder andere Getränk. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und natürlich auf die ganzen Leute, die immer wieder kommen, aber auch ganz viele neue Gesichter. Also wird ganz cool wieder, so wie immer.
Absolut. Ich habe gesehen, nämlich ich habe die Gästeliste durchgeschaut und ich muss gestehen, so viele neue wie dieses Mal waren schon lange nicht mehr auf einem unserer Events.
Sehr cool. Ich bin wirklich gespannt über die neuen Gespräche und die neuen Leute. Also echt cool. Matthias, was hat dich diese Woche so bewegt?
Oh, da ist die meine Lieblingsfrage. Ja, eh schon wie angekündigt, die ganzen Vorbereitungen rund ums Community-Event. Wir hatten aber auch noch letzte Woche zwei Drehs, beziehungsweise einen Dreh und eine oder mehrere Podcast-Aufnahmen bei unseren Partnern. Und ja, das hat natürlich dazu geführt, dass ich ein bisschen mehr Zeit hinterm Laptop verbracht habe und es noch nicht so viele Gelegenheiten hatten für neue Reels zum Drehen. Dabei gab es aber eigentlich genug Themen, über die man informieren sollte. Und deswegen finde ich den Podcast auch immer toll, weil da kann man halt dann genau diese Themen noch einmal mitnehmen, noch mal darauf hinweisen. Und ja, das Ganze werden wir jetzt heute angehen. Du hast es eh schon im Intro angesprochen, die spannenden Themen, die wir heute haben. Das Thema mit den asozialen Pensionen. Wir haben aber auch Broker-News, Philipp. Das ist ganz, ganz frisch. Das hat es noch gar nicht ins Skript reingeschafft. Ich habe heute schnell noch gestern ein Video rausgebracht. Bei FlatEx hat sich was getan. Bei Trade Republic hat sich was getan. Aber das Ganze wollen wir natürlich nicht jetzt vorwegnehmen, sondern das kommt dann etwas weiter hinten. Philipp, was hat sich bei dir getan?
Ja, du weißt ja, dass ich immer relativ viel lese und ich habe ein paar Artikel rausgefunden und da habe ich ganz lustig gefunden. Wien wird vielleicht zu Venedig, Matthias. Du bist ja einer, der was gern verreist. Würdest gern jetzt in Venedig sein, also aus Wien, Venedig, ja?
Na, aber ich könnte mir gut vorstellen, so am Wienfluss mit so einem Gondel-Ding vorbeizufahren.
Ja, aber das wird es nicht sein, sondern für Touristen, da kann es noch teurer werden. Deswegen wird Wien zu Venedig, womöglich, weil sie wollen schon wieder eine neue, wie sagt man, eine neue Steuer, einen neuen, ja, sie wollen einfach Geld verdienen, weil Wien ist pleite, ne, wie wir wissen. Und vor kurzem haben sie ja noch drüber geredet, dass, das haben wir in einer vorherige Podcast-Folge haben wir drüber geredet, dass Wien die Kosten erhöht, darunter auch die Tourismusabgabe. Und die haben sie eben gesagt, von 3,2% auf 8,5% wollen sie es erhöhen, mit 1. Dezember 25 schon. Aber jetzt gibt es natürlich wieder ein bisschen eine Entwarnung. Sie haben schon wieder zurückgerudert, nämlich von Anfang, also von Dezember 25, wird es einmal auf Juni 26 verschoben, also mal ein halbes Jahr weiter nach hinten. Und zuerst, es wird gestaffelt angehoben, nicht mehr auf 8,5 sofort, sondern auf 5% und ein Jahr später dann auf 8%. Also sie haben schon wieder, sie haben einen Gegenwind natürlich bekommen von der Tourismusbranche, vollkommen klar, weil auf einmal von 3,2% auf 8,5, das war schon ein brutaler Schritt gewesen. Natürlich haben die sich aufgeregt, das ist eh klar. Und warum jetzt Venedig? Weil ich habe nämlich einen Artikel gefunden im Standard, dort steht, dass Wien eine Tourismuspauschale jetzt auch schon andenkt. Das heißt, aber nur für Tagestouristen. Und da ist eben das Vorbild Venedig, weil seit 2024 muss man, wenn man Venedig einreisen will, also wenn man in die Stadt rein will, muss man 5 Euro Tagespauschale zahlen als Tourist, damit man einfach mal rein kann. Dann zahlst du drinnen halt noch 30 Euro für einen Kaffee, aber damit du da mal drin bist, da musst du mal 5 Euro zahlen. Und Wien hat jetzt auch überlegt oder überlegt aktuell, ob es auch Sinn machen würde, in Wien diese Tagespauschale einzuführen, die aber nur für Tagestouristen gelten. Also die, was nicht hier nächtigen, die nicht schlafen, da gibt es ja die Ortstaxe, also die Tourismusabgabe. Und so möchte Wien halt mehrere Millionen einnehmen im Jahr. So wie halt mit anderen Ideen. Und da bin ich gespannt, weil am Ende des Tages trifft es dann halt die ganzen, die was mit Schiff reinkommen, im Bus, die nicht da schlafen, was grundsätzlich vielleicht gar nicht so dumm wäre, weil es trifft ja jetzt nicht unbedingt uns oder die, was halt da nächtigen, sondern die vielleicht die Chinesen, die von irgendwo anders herkommen, weil in Wien weiß man ja,
ist so. Ich stell mir gerade vor, die Chinesen, die quasi mit dem Schiff herkommen.
Ja, stimmt, das wäre aber schwer, aber die mit den Reisebusse, ne, die dann vielleicht nur für einen Tag reinfahren und dann der nächste Tag ist dann in Hallstatt, wo sie dann wieder die Stadt anschauen dort oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wien kommt auf kreative Ideen und schaut sich ein bisschen vom Ausland ab. Ich hoffe, dass sie ja vielleicht auch beim Investieren ein bisschen abschauen, vielleicht in Wien, aber Österreich in Zukunft.
Ja. Also ich verstehe die Ideen, die Gedanken, von wo sie herkommen und mit welchen Gründen, weil Wien leidet unter Anführungszeichen jetzt in den letzten Jahren von einem sehr, sehr starken Tourismus, was natürlich die Branche beflügelt hat. Auf der anderen Seite, wenn jetzt ein Schiff anlegt in Wien, ja, das Schiff zahlt ja auch Gebühren für das Anlegen, ist ja nicht so, dass das alles gratis ist, dann werden die Touristen vom Schiff auf die Stadt losgelassen. Dort kauft man sich dann Souvenirs, man geht in die Restaurants, also man lässt schon auch Geld da. Es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel am Berg, ja, wenn ich jetzt als Österreicher auf den Berg gehe und mir eine Wurstsemmel mitnehme, damit ich nicht auf der Hütte essen muss, könnte vielleicht auch der nächste ein Bundesland auf die Idee kommen, gut, für unsere Berge musst du jetzt unten beim Parkplatz noch eine Gebühr zahlen, dass du auf den Berg darfst, weil du gibst ja oben kein Geld aus.
Aber es gibt ja teilweise sogar solche Gebühren. Also was ist so mit, also, oder es war halt mit die Ski, wenn man raufgeht, ne?
Also Skitouren, ja genau.
Eine Gebühr, ja. Gebühren und genau. Der ein oder andere gibt es vielleicht auch noch irgendwo. Also es gibt ja gewisse Gebühren, aber halt natürlich keine, die explizit auf Berg raufgehen oder sowas. Also das gibt es, glaube ich, meines Wissens noch nicht. Ne?
Genau, aber so Gebühren für Skitouren gehen verstehe ich zum Beispiel, weil die nutzen ja dann auch die Piste mit. Auch die Piste muss gewartet werden, da muss der Pistenrappe drüber rumfahren und so weiter. Aber auf jeden Fall bleibt spannend. Was mir natürlich wieder mal auffällt, ist halt, man ist immer sehr kreativ in dem, wo man das Geld herauszieht oder aus welchen Taschen man das Geld rauszieht. Aber beim Einsparpotenzial am Staatsapparat, da macht man sich anscheinend null Gedanken oder vernachlässigt das? Ich denke einfach, dass das auch ein wichtiger Punkt wäre, sich mal zu überlegen, wo man da gescheit einsparen kann.
Aber was ist leichter, ne? Steuern anheben oder neue Pauschalen einführen oder irgendwo einsparen und vielleicht die geliebte eigene Partei, die geliebte eigene
Themen,
was das auf die Art, irgendwo einzusparen. Also ich glaube, das andere, das trifft ja jeden dann oder sehr viele.
Ist ja, die anderen, leichter. Hauptsache nicht mich.
Ja, genau. Ja.
Die anderen, aber nicht mich, genau. Das ist immer leichter, von den anderen das Geld zu nehmen, als quasi in der eigenen Tasche zu schauen, wo könnte ich denn sparen, wo könnte ich kürzer treten.
Werbung. Uns erreicht immer wieder die Frage, wie kann man am einfachsten mit dem Investieren starten, ohne gleich teure Fehler zu machen? Und die Antwort darauf hat jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Sunrise Capital Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Langfristig anlegen ist eigentlich ganz einfach. Es wird nur häufig zu kompliziert gemacht, weil es an sich langweilig ist. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise gerne weiterempfehlen. Wenn du es auch ausprobieren möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben. Lade dir jetzt die Sunrise-App direkt im App-Store herunter oder informiere dich auf sunrise.app. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast.
Sparen und kürzer treten. Und da darf ich natürlich nicht verabsäumen, diesen Übergang auch das Thema Pensionen einmal anzusprechen. Man hat es mitbekommen in den diversen Medien. Da war ja wirklich ein Aufschrei. Warum? Es gibt seit Jahren, ist es gesetzlich vorgesehen, dass man die Pensionen jedes Jahr um die Inflationsrate erhöht. Jetzt haben wir, und da bitte gerne in den Podcast-Kommentaren hinterlassen, wann das genau war, in den letzten Jahren ein paar Mal gesehen, dass die Pensionen deutlich über der Inflationsrate angehoben wurden. Also man hat den Pensionisten noch einen Wahlzucker mitgegeben. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, in welchen Jahren das war, aber ich bin mir sicher, jemand, der dem Podcast zuhört, weiß das bestimmt, kann das gerne als Kommentar zum Podcast dazugeben. Und ja, was ist jetzt passiert? Nachdem wir ja sparen müssen in Österreich, kam die Regierung auf die Idee, dass man eine sogenannte soziale Staffelung bei den Pensionen vorsieht. Das heißt, man erhöht nicht alle Pensionen um die Inflation, sondern man staffelt das Ganze. Und das Modell im Detail erklärt, man kann dazu gerne auch auf die Website der Arbeiterkammer oder der SPÖ gehen, dort ist das Ganze als Erfolgsmodell verkauft worden. Pensionen bis 2500 Euro bekommen die volle Inflationsabgeltung in der Höhe, ein Plus von 2,7%. Und ganz wichtig, das betrifft jetzt es betrifft genau 71,4% aller Pensionisten in Österreich. Also 1,65 Millionen Menschen. Ab einer Pension in der Höhe von 2500 Euro, also wenn man mehr als das bekommt, gibt es einen Fixbetrag in der Höhe von 67,5 Euro. Und also das sind dann umgerechnet 2,7% von den 2.500 Euro. Warum, also erster Gedanke, Philipp, fair oder unfair? Ich habe jetzt ein paar dann Argumente, die ich mitgebracht habe, aber wie hast du reagiert, als du das gehört hast?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Pensionen sind das Problem, also das müsste man viel weiter aufrollen. Das kann man, glaube ich, gar nicht so pauschal erklären. Also ich bin ja absolut dagegen, dass man die gewissen Pensionen anhebt, weil es halt einfach nicht finanzierbar ist. Ne? Mein Zugang wäre gewesen, sich zu überlegen, dass man irgendwie ein Kapitaldeckel mit reinnimmt, weil dann hätte man die 2,5% irgendwie vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man es machen könnte, aber ich bin kein Fan davon, dass man es immer anhebt, am besten über der Inflation, weil die Wählerschaft halt hauptsächlich dann, wie wir wissen, die Pensionisten sehr viele die Roten wählen, also die SPÖ, seit Jahren, seit Jahrzehnten, und sie natürlich denen es vergraulen wollen und lieber die in ihrer Wählerschaft behalten wollen. Logischerweise macht ja vollkommen Sinn aus der politischen Seite, ne? Aber auf langfristiger Sicht macht es keinen Sinn. Und wie gesagt, ich bin kein Fan davon, das zu erhöhen über der Inflation überhaupt. Es kommt ganz drauf an, aber ja. Also ich habe da keine wirkliche Lösung oder Meinung dazu.
Wir sind jetzt dann auch noch ein bisschen weiter weg von der Pension und uns betrifft das ja nicht. Was mich aber interessiert hat an der Diskussion, nämlich ist jetzt nicht, dass man die Pensionen um die Inflation erhöht, sondern dass man eben diese Staffel einführt. Weil da macht man einen sehr harten Cut und greift eigentlich in die Pension ein, die eigentlich so als Versicherungsleistung organisiert ist. Eine Pension ist keine Sozialleistung eben, sondern eine Versicherungsleistung. Das heißt, wer länger gearbeitet hat, der hat jetzt von dieser Sozialstaffel einen Nachteil. Und Leute, die kürzer gearbeitet haben oder auch weniger in das Pensionssystem ganz einfach eingezahlt haben, die profitieren jetzt. Und was ist das für eine Signalwirkung an alle, die heute noch arbeiten, die heute Vollzeit arbeiten, die wirklich Gas geben, denen wird jetzt signalisiert aufgrund dieser sozialen Staffel, naja, du kannst eh einzahlen in das Pensionssystem, aber wenn einmal das Geld knapp ist, ja, dann kriegst du eine soziale Witz gestaffelt und du kriegst einen Pauschalbetrag und fertig. Das ist ein falsches Signal. Was quasi unter Anführungszeichen fairer wäre zum Beispiel eine Nulllohnrunde. Also wenn man nicht um die Inflation erhöht würde. Das würde alle mehr oder weniger gleich viel treffen. Und man hat in den letzten Jahren noch hier und da mal deutlich über der Inflation erhöht. Und das ist mehr oder weniger das, worum es mir geht, dieses Signal. Weil auch eine niedrige Pension sagt ja eigentlich nichts über die finanzielle Situation einer Person aus. Sagt er im ersten Sinne mal nur, ich habe weniger Beitragsjahre als eine andere Person. Und was richtig bitter ist eigentlich, ist, dass vor allem die SPÖ, als sie noch in der Opposition war, ja sehr stark für die Pensionisten eingetreten ist. Also in der Opposition war für die Pensionisten nichts zu teuer. Und jetzt ist das ausgerechnet wieder die Partei, die hier die Wählerschaft vergrault. Ich habe da auch ein spannendes Kommentar von Gerald Lorca, der schreibt zum Beispiel: Wer jahrzehntelang gearbeitet und eingezahlt hat, darf nicht zum Verlierer von politischen Sozialstaffeln oder darf nicht der Verlierer von politischen Sozialstaffeln sein. Und wenig überraschend, der Seniorenbund kritisiert die Aushöhlung des Versicherungsprinzips. Wer ein Leben lang mehr eingezahlt hat, soll in der Pension nicht benachteiligt werden. Die Arbeiterkammer sieht die Pensionserhöhung als vertretbar an. Wer ist da jetzt überrascht? Ich bin es nicht.
Absolut. Also der Seniorenbund, der ist ja eigentlich immer sehr kritisch und der ist in dem Fall halt auf der Seite der Pensionisten natürlich, so wie halt immer, sehr klar. Aber dass der das nicht sagt, okay, ich finde ja okay, das wundert mich ein bisschen, weil die müssen ja doch ein bisschen, wobei bei denen ist immer, je höher, desto besser, ne?
Genau. Sie haben sich auch nicht beschwert, wie sie mehr als die Inflation bekommen.
Na voll. Wie man das Ganze finanziert, war sowieso nie das Thema, ist sowieso nie das Thema, somit spannend. Aber so wie du sagst, das Thema mit der Nulllohnrunde, das wäre meines Erachtens wirklich die fairste Option gewesen und einfach mal abwarten bis nächstes Jahr. Dann hätten wir ja theoretisch nächstes Jahr von mir aus das ein bisschen dazu nehmen können, was heuer dann nicht möglich gewesen wäre, weil ein Jahr, ist halt.
Sind wir wieder beim selben, weil da haben wir auch die letzten Jahre immer wieder mal so ein Bonus auf die Inflationsrate draufgehauen. Es ist ein Thema, das sehr heikel ist. Es ist ein Thema, das politisch gefühlt nicht wirklich die großen Reformen vorbringt, die das System eigentlich bräuchte. Und es ist ein Thema, du weißt es am besten, über das ich eigentlich nicht wirklich gerne rede, weil man sich da nur aufregt und man kann am Ende eh nichts ändern, außer selbst vorsorgen und Selbstverantwortung übernehmen. Aber ich fand es eben diesen Aspekt sehr wichtig zu erwähnen, was das eben für eine Signalwirkung hat, wenn ich jetzt eine unter Anführungszeichen, eine soziale oder wie ich in das Skript reingeschrieben habe, eine A, also Klammer A, soziale Staffel bei den Pensionen einführt. Und deswegen war mir da ganz kurz nur wichtig, das mit zu erwähnen.
Voll. Und bei den Beamten, weil es ja Armee betrifft, ne, da wollen sie jetzt ja wieder auf 2 Jahre verhandeln. Das heißt, dass das dann fix bleibt oder vielleicht sie reden auch, dass sie vielleicht aussetzen oder so immer. Also man merkt halt, die Regierung muss überall sparen, will auch überall sparen und sogar bei den Pensionen sparen sie jetzt. Also das ist etwas, was sie bis dato eigentlich so weit wie möglich weggeschoben haben. Aber so du sagst, die Reformen, sollten eigentlich größer sein, da bringt so ein bisschen Einsparung absolut nichts. Aber ja, da könnte man sich jetzt wieder stundenlang drüber aufreden. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Matthias, was genau. Sonst noch so?
Genau, also für alle 10 Zuhörer, die jetzt noch dabei sind, schauen wir an, was es weiter gibt. So Philipp, 2 Themen. Entweder wir machen jetzt das Broker-Update oder wir machen den Wandel im ATX. Mit was möchtest du starten?
Ich würde sagen, fangen wir mit dem Broker an, das ist ein relevantes Thema.
Mit den Brokern, perfekt. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich, für mich, für alle, die zuhören vermutlich. Flatex streicht die Dividendengebühren. Danke Marktwirtschaft. Mehr Angebot ist gleich bessere Leistungen für Kunden. Wer hätte das gedacht? Die Marktwirtschaft bringt uns allen Glück und Wohlstand. Warum sage ich das so voller Freude? Weil Flatex eben diese Dividendengebühren jetzt endlich streicht. Warum streichen sie diese Gebühren? Naja, es gibt einen Haufen neuer Angebote am Markt. Es gibt Neobroker. Trade Republic ist in Österreich seit diesem Jahr steuereinfach. Scalable Capital möchte in Österreich steuereinfach werden. Und Smart Broker Plus hat auch angekündigt, in Österreich steuereinfach werden zu wollen. Zudem bieten auch immer mehr Banken attraktive Konditionen für das Wertpapiersparen an. Das heißt, als Online-Broker muss man einfach am Zahn der Zeit bleiben. Das hat sich auch Flatex gedacht und die Gebühren gestrichen.
Endlich. Wir haben echt lange drauf gewartet, muss man sagen. Wir haben es ja echt oft angesprochen bei den jeweiligen Personen, bei jedem Gespräch, was wir irgendwie mit Flatex geführt haben, haben wir gesagt, bitte, warum kann man nicht einfach streichen? Das ist einfach sowas, was unnötig ist. Natürlich für euch wahrscheinlich eine gute Einnahmequelle, aber für die Kunden ein Wahnsinn. Und es hat so lange gedauert, bis endlich mal ein Neobroker steuereinfach wird in Österreich, also ein weiterer Player, der einfach richtig Gas gibt in Österreich. Und jetzt ist es soweit. Und das ist echt erfreulich. Und deswegen ist es für uns noch erfreulicher, weil wir halt echt schon lang drauf warten. Und ja, also kann man jetzt dann bald wieder die Dividendenaktien auf Flatex, die nicht Österreich oder Deutschland sind, auch ohne schlechten Gewissen halten, ohne dass man irgendeine Dividendengebühr zahlt, weil bis dato war es ja so, dass man ab 15 Euro Dividende, die man ausgeschüttet bekommt, 5,90 Euro Dividendengebühr zahlt. Das heißt, wenn man 15 oder von mir ist 15,10 Euro bekommen hat, hat man fast 6 Euro abgegeben. Also es ist schon eine heftige Geschichte und nicht notwendig. Und jetzt folgt das und das ist super. Also da freue ich
mich sehr. Genau, absolut. Und was jetzt auch wichtig ist, wenn ich jetzt, Philipp, an unsere Anfangszeiten zurückdenke, ich weiß noch, da haben wir ja immer empfohlen, bitte ein Depot bei der Dardat Bank für US-Titel, die Dividenden ausschütten, dann bitte ein Depot bei Flatex für einen kostenlosen ETF-Sparplan. Und jeder, der möchte, damals noch, kann natürlich auch einen Neobroker-Account eröffnen, aber Achtung, nicht steuereinfach. Jetzt, wenige Jahre später, haben wir einfach die Situation, erstens, Neobroker in Österreich sind steuereinfach oder zumindest bisher mal Trade Republic, der Rest zieht sicher bald nach. Dann haben wir das Streichen der Dividendengebühr bei Flatex gesehen. Flatex bietet auch ein kostenloses Konto, ein kostenloses Depot. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich möchte, also jetzt gibt es eigentlich für das Startup-Depot, das wir ihm empfohlen haben, für die US-Titel, hat Flatex ganz einfach jetzt den besseren Deal. Das muss man einfach so sagen. Jetzt stellen sich vielleicht die ein oder anderen die Fragen, wie kann ich meine Aktien von der Dardat zu Flatex übertragen? Hier gibt's ein Formular bei Flatex im Servicebereich. Das kannst du dir herunterladen. Das Formular heißt irgendwas mit Wertpapiere zu Flatex, die Girobank übertragen, das einfach runterladen und dann eben ausfüllen, welche Wertpapiere in welcher Stückzahl man vom Depot von dem fremden Broker, also von der Dardat Bank oder jedem anderen Broker, hin zu Flatex übertragen man möchte.
Macht
das Sinn? Das ist eine sehr gute Frage, Philipp, und ich bin sehr stolz, dass du diese jetzt so reingestellt hast, weil die Antwort ist, es kommt drauf an. Ja? Wenn ich jetzt eine Position habe mit 500 Euro in Procter & Gamble, 500 Euro in McDonald's und 500 Euro in PepsiCo, dann macht es in aller Regel keinen Sinn, weil so ein Depotübertrag kostet 20 bis 30 Euro pro Position. Es hat auch wenig Sinn gemacht für alle, die jetzt quasi in der letzten Zeit irgendwie hin und her gewechselt sind, weil sie gesagt haben, ich möchte diese Gebühr nicht bezahlen, ich wechsle jetzt, keine Ahnung, von Flatex zu Dardat Bank, weil die Dardat Bank hat keine Dividendengebühr und Flatex schon. Die schauen jetzt ein bisschen blöd aus der Wäsche. Und jetzt auch gutes Beispiel wieder zwischen Flatex und Trade Republic. Viele schreiben in den Kommentaren zu unseren YouTube-Videos oder Instagram-Beiträgen immer wieder, kann ich wechseln zwischen Flatex und Trade Republic? Kann ich meine Positionen jetzt darüber schieben zu Trade Republic oder auch umgekehrt? In einem YouTube-Video in unserem aktuellen YouTube-Video war das ein oder andere Mal eher die Rede schon davon, kann ich jetzt von Trade Republic wieder zu Flatex zurück? Also dieses Hin und Her, das ist absolut nicht förderlich für jemanden, der Geld anlegt. Also man kann mehrere Depots haben, man sollte mal seinem Broker treu bleiben, der sollte natürlich möglichst gute Konditionen haben, weil dieser Wechsel, das geht ordentlich ins Geld. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe in meinem Leben schon das ein oder andere Mal einen Depotübertrag gemacht. Philipp, möchtest du da was ergänzen?
Na, ich habe Gott sei Dank noch keinen Übertrag gemacht. Ich habe es meistens so gemacht, dass ich verkauft habe und dort neu gekauft habe. Ich habe die Steuern noch gezahlt oder vielleicht war es im Minus, dann habe ich vielleicht was zurückkriegt sogar noch. Aber grundsätzlich bin ich auch kein Fan vom Übertragen, weil es kommt ja leider auch oft vor, dass dann die Aktien gefühlt in der Luft hängen und das ewig dauert, bis sie dort eingebucht sind, dann mit falschen Kursen, weil es nicht gescheit nachgeliefert ist. Also eigentlich hat man nur Troubles beim Übertrag und macht in den meisten Fällen kaum Sinn somit. Alle, die bei Flatex sind oder geblieben sind oder noch nicht bei Flatex sind, wie gesagt, also macht auf jeden Fall Sinn. Ich selber nutze Flatex und Trade Republic, ja, weil sind beide gut und
Jeder hat ist das legal? Darf man das?
Natürlich ist das legal. Ich darf so viel, ich weiß nicht so viel, ob das richtig ist, aber ich darf so viel Broker-Depots haben, wie ich will. Genauso wie ich eigentlich Bankkonten haben kann, so viel ich will. Ne?
Weil ganz genau.
Wenn ich jetzt meine Million Euro, die ich auf dem Sparkonto liegen habe zum Beispiel, wenn ich die absichern will, dann also mit der Einlagensicherung, dann brauche ich 10 Banken. Ne? Also brauche ich 10 Depots, Kontos. Aber obwohl ich die 1 Million jetzt nicht liegen habe, aber wäre dumm. Aber trotzdem.
Genau, und das Finanzamt kennt jedes einzelne deiner Konten, da kannst du dir immer sicher sein.
Genau, die wissen auf jeden Fall alles. Matthias, das nächste ist, es gibt was Neues im ATX. Achso, nein, wir sind ja noch bei einem anderen Broker. Entschuldigung, bevor jetzt weiter grätschst du nochmal zurück rein. Und zwar gibt es bei Trade Republic auch was Neues.
Richtig, und zwar haben wir dazu schon auch ein Video veröffentlicht. Wir haben gedreht mit Trade Republic über die Neuheiten. Es gibt jetzt Private Markets bei Trade Republic. Also man kann jetzt in private Unternehmen investieren, die nicht an der Börse gelistet sind. Ja, Trade Republic selbst sagt, sie haben jetzt Private Markets demokratisiert. Immer wenn von Demokratisierung die Rede ist, ist ein Grund, mal sich einen Schritt zurückzunehmen, mal verschiedene Perspektiven zu beleuchten, die Dinge kritisch zu hinterfragen und ja, sich einmal die Frage zu stellen, was wird mir da jetzt oder was soll mir eigentlich verkauft werden? Private Markets, ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann, soll, muss jeder selbst wissen, ob er da investieren möchte oder nicht. Am Ende des Tages ist es ein Angebot von einem Broker, genauso wie bei anderen Brokern, keine Ahnung, bei ein Produkt einfach, was ich kaufen kann. Muss es ein Privatanleger im Depot haben? Ich glaube nicht. Ich werde davon Abstand halten. Ich bin auch der Meinung jetzt, wo sie noch keine Meldefonds sind, also das Angebot ist, also die zwei Fonds sind nicht Meldefonds, ist es für Österreicher sowieso schon einmal, ja, so wie bei REITs eigentlich nicht steuerlich irgendwie argumentierbar, dass man da jetzt unbedingt reingehen muss. Ein Freund von mir hat mich auch gefragt, was das genau ist. Ich habe gesagt, hey, du hast deinen Sparplan, ich bin stolz auf dich, mach weiter, konzentriere dich auf dein Ding. Und ja, das ist so irgendwie meine persönliche eigene Sichtweise dazu. Aber natürlich muss ich auch, und das verstehe ich auch, Trade Republic oder auch Scalable Capital, die auch Private Markets für Privatanleger anbieten, Geld verdienen. Weil, und das muss auch allen klar sein, ein kostenloser Aktiensparplan, ein kostenloser ETF-Sparplan, der kann einem Unternehmen nicht als Grundlage für Bestehen dienen. Ja? Ein Unternehmen muss Geld verdienen. Ein Unternehmen braucht irgendwo Leute, die einzahlen, damit es Umsatz machen kann, damit es Mitarbeiter beschäftigen kann, damit es eine App am Laufen hält. Und dazu muss man Dinge verkaufen, die eine Marge bringen. Und mit einem kostenlosen Sparplan läuft das langfristig nicht. Jetzt haben sie eben Private Markets gelauncht, die Private Market Fonds kosten zwischen 2,35% bis, ich glaube, 2,8%. Es gibt eine Performancegebühr. Da muss man sagen, das sind absolut normale Kosten in dem Bereich. Also Private Markets Investment oder Private Equity Investments, die sind immer mit hohen Kosten verbunden. Gleichzeitig ist auch das Risiko deutlich höher, weil man investiert ja in Firmen, die eigentlich gar nicht liquide sind, weil sie ja gar nicht an der Börse handeln. Und ja, dementsprechend muss man sich einfach bewusst sein und wirklich eine Bitte an jeden, der zuhört, bevor man solche Hochrisikoinvestments tätigt. Gut nachdenken, mit welchem Geld mache ich das, in welcher Größe mache ich das und die Frage vielleicht nochmal stellen, brauche ich das wirklich? Das wäre so mein Appell an alle, die sich das Angebot genauer anschauen möchten. Es ist ja wirklich, jeder kann ja das machen, was er will mit seinem Geld, aber eben in meinen Augen wäre es wichtig, auch nach wie vor auf die Kosten zu achten und nicht blind in irgendwelche Dinge reingehen.
Man darf nicht vergessen, man kann einmal im Monat rein und einmal im Monat raus und es ist, ich werde es auch nicht machen, obwohl ich am Anfang mal überlegt habe, ob es vielleicht irgendwie interessant wäre, aber nachdem dieser Markt so illiquide ist und man eigentlich komplett ausgeliefert ist, ist es nicht, und natürlich, wenn ich die Kosten anschaue, dann wird mir eh schlecht. Also wenn ich jetzt denke, 12%, was da angenommen werden und ich dann 2 oder 3% mit der Performance Fee vielleicht über 3 oder 4% zahle, dann bin ich bei 8, 9% und das macht der MSCI World in den letzten 50 Jahren von dem her. Und ja, deswegen, und das Risiko ist weit, unter Anführungszeichen, weit geringer als bei Private Equity oder Private Markets in welchen Unternehmen oder welchen Infrastrukturthemen, die da investiert sind, sind teilweise auch nicht so ganz transparent oder schwerer zum Finden. Ich habe versucht, vorher bei Apollo einmal zu schauen, weil einer der Anbieter ist ja Apollo aus New York, und einfach die Fonds einmal anschauen, aber die sind nicht so transparent wie zum Beispiel ein ETF oder so. Also ich habe es schwer gefunden, und deswegen ist für mich schon ein bisschen so eine Sache, wenn ich es nicht leicht finde, dann ist das Produkt da extrem kompliziert oder komplex, und deswegen ja eher Finger, meines Erachtens, für mich persönlich auch eher die Finger mal davon lassen. Ich schaue es mir mal an, wenn das Ding wirklich performt wie was und was, dann überlege ich mal irgendwann vielleicht einmal, aber grundsätzlich glaube ich eher, dass das nicht unbedingt den großen Wandel machen wird, für mich persönlich jetzt. Aber ja.
Was du gesagt hast, ist auch sehr wichtig, das mit dem Thema Transparenz. Und das ist auch wieder ein Thema, das ganz klassisch ist für, nicht nur für Private Equity Fonds, sondern auch für aktiv gemanagte Fonds, dass man bei ETFs jederzeit reinschauen kann, welche Unternehmen da drinnen sind, in welche Gewichtung, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Bei normalen, klassischen, aktiv gemanagten Fonds, aber auch bei Private Equity Fonds, muss nicht aufgelistet sein, also musst du nicht jederzeit Zugang dazu haben. Natürlich, es gibt diese Halbjahresberichte, die dann quasi einmal im Halbjahr veröffentlicht werden, wo man sehen kann, okay, was ist da circa drinnen. Aber es ist eben nicht diese klare Transparenz wie bei einem ETF, wo ich jederzeit ganz genau nachschauen kann, wie die Gewichtung gerade ist. Und das ist halt bei diesen Fonds einmal so. Und auch, dass man nicht immer sehen kann, welche Unternehmen da drinnen sind. Das ist auch ganz klassisch. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt keine Kritik am Produkt von dem, was Trade Republic anbietet, sondern das ist einfach die Branche. Im Gegenteil, Trade Republic macht das jetzt noch einfacher zugänglich, weil man konnte ja bisher erst ab 100.000 Euro in solche Produkte investieren und kaufen und verkaufen, oder kaufen war möglich zu gewissen Zeiten, aber verkaufen war dann immer nur nach einer gewissen Frist möglich. Und auch da in meinen
mehrere
Augen...
Jahre oft war, also nicht nur genau. Wochen, am Monat, also, sondern mehrere Jahre oft war. Das heißt, sie machen ja grundsätzlich, wie du sagst, sie vereinfachen das, aber die Branche an sich ist so illiquide, weil halt, du darfst ja nicht vergessen, die Unternehmen, wo es da drin sind, die sind nicht börsennotiert, ne? Somit können die nicht einfach heute an der Börse verkauft werden, und das heißt, es muss ja irgendwer dieses Unternehmen kaufen, dann, damit du irgendwie einen Gewinn machst, ne? Weil irgendwer muss ja das Unternehmen mit dem Wert bewerten oder steigend oder wie auch immer.
Einen Exit machen, das genau. Unternehmen an die Börse bringen.
Ja. Genau. Und das muss ja dann gemacht werden, weil wenn das nicht passiert, dann bleibt das Ding ja stehen, unter Anführungszeichen. Also es muss ja irgendwer den Gegenwert dann liefern oder halt den Wert zahlen, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Aber das ist generell in dieser Branche so. Deswegen ist Private Equity im Normalfall einfach für die Reihen vorbestimmt, oder war es halt in den letzten Jahren, oder ist es halt so der Klassiker, ne, weil man eigentlich erst ab 100.000 oder teilweise erst ab 500.000 starten kann, weil es halt das Risiko viel höher ist, ne? Und ja, also wie gesagt, auf der einen Seite interessant und gut, dass sie halt was demokratisieren wieder in ihrem Bereich, da sage ich mal, damit halt einfach die Leute Zugang hätten, wenn man will, aber es heißt nicht, dass man es machen muss, nicht unbedingt.
Ja, also im Prinzip ist es auf jeden Fall mal
Werbung.
Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen, von der Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at. Ein gutes Produkt für Sie, um Geld zu verdienen. Also ich glaube, das sieht man jetzt, wenn man mit der Brille von außen drauf schaut. Jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt in den letzten Jahren, weiß, dass diverse Neobroker mit dem Payment-for-Order-Flow-Verbot natürlich kämpfen und sich nach alternativen Einkommensmöglichkeiten umsehen. Und ja, so ein Fonds, wo man dann an den Kosten beteiligt ist, ist natürlich eine super Einkommensquelle. Nichtsdestotrotz, ich glaube, jeder hätte sich mehr über einen Ausbau beim Kundenservice gefreut, ja, wenn ich so die Kommentare bei unserem YouTube-Video zum Beispiel durchschaue.
Was halt irgendwie das Problem ist, die EU hat ja dieses Payment for Order Flow verboten dann, ne? Und das halt ein bisschen hausgemacht von der EU, ne? Dass halt die Broker, die kostengünstig oder kostenlos angeboten haben, jetzt neue Wege finden müssen, so schnell als möglich auf die Art, damit sie Geld verdienen. Weil, so wie du sagst, du hast vorhin schon gesagt, ohne Geld verdienen kannst du nicht bestehen, ne? Weil die App kostet einen Haufen, die ganzen Lizenzen kosten einen Haufen. verkaufen jährlich, die Mitarbeiter natürlich und so weiter und so fort. Also es muss irgendwo Geld rein und wenn ich alles kostenlos, das Einzige, was sonst noch vielleicht möglich gewesen wäre, dass man diese Gebühren einfach anhebt, dass man vielleicht Kontoführungsgebühr einführt oder was auch immer. Und so machen sie halt auf diesem Weg. Da muss man halt ein dazu sagen, die EU hat schuld, weil sie halt das Payment for Order Flow, was ja eine Rückvergütung für den Broker ist, was wir persönlich oder nicht unbedingt so spüren würden. Und das haben ja andere auch bekommen. Es ist ja nicht so, dass das nur für die Neo-Broker war, es hat jeder Broker genauso kriegt. Jede Bank, die Brokerage anbietet, hat das gekriegt. Ne? Aber ja, ist ein anderes Thema. Ja.
Genau, und ich möchte an der Stelle noch erwähnen, dass wir trotzdem auch weiterhin Trade Republic natürlich als Online-Broker empfehlen, auch bei uns auf der Website. Natürlich, warum? Naja, weil sie haben ja ein tolles Angebot, das muss man sagen. Kostenloses Konto, kostenloses Depot, ein attraktives Zinsangebot, wo du täglich fällig die Zinsen berechnet werden, monatlich ausgeschüttet und kostenlose Aktien- und ETF-Sparpläne bekommst du auch dort. Also da hast du schon ein Angebot, das sich sehen lassen kann. Sie haben halt jetzt einfach nur ein weiteres Angebot gelauncht, das man kritisch hinterfragen kann, das man kritisch hinterfragen darf. Und das ist das Einzige, um was es uns da geht.
Und ich bin trotzdem weiterhin Team Trade Republic und Team Flatex, ne, als Broker, weil es halt einfach die besten zwar in Österreich sind, weil sie halt auch steuer einfach sind und sich gegenseitig doch ein bisschen konkurrieren und ja, eh gut so. Weil es für uns
als Angebot.
Genau, für uns als Kunden natürlich super, weil du kannst auswählen, was du willst, was zu dir passt, was dir besser schmeckt und dann muss es sein und fertig. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet wieder mal.
Genau,
zeigst schon mit deinen Fingern genau, was. Ja, bitte.
Ich zeige mit meinen Fingern nach unten, Gewohnheit aus YouTube, bitte. Uns interessiert natürlich jetzt eure Meinung, wie ihr zu dem Thema steht. Schreibt uns gerne in die in das Podcast-Kommentarfeld, ist es richtig?
Ja.
Ja, perfekt. Schreibt uns bitte eure Meinung zu dem Thema in das Podcast-Kommentarfeld. Werdet ihr Trade Republic Private Markets nutzen oder nicht? Oder einfach gerne auch auf Instagram oder unter unserem YouTube-Video, das wir gemeinsam mit Trade Republic gemacht haben. So wie schon über 200 andere Leute, die hier einen Kommentar hinterlassen haben oder über 14.000 Leute, die dieses Video angeschaut haben. Also falls du das Video noch nicht kennst, schau es dir sehr gerne an.
Ja, und jetzt gehen wir weiter. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, gell? Es gibt etwas Neues und zwar im ATX, ein Wandel. Der ATX, wie ihr wisst, ist ja hat ja heuer schon zweimal ein neues All-Time-High geschafft und diesmal ist es aber nicht so. Es ändert sich was in der Zusammensetzung und der ATX ist ja der größte der österreichische Leitindex, der ja aus den größten österreichischen börsennotierten Unternehmen wie zum Beispiel Erste Bank, OMV und so weiter besteht. Und ihr müsst wissen, der ATX wird halbjährlich geprüft durchs Indexkomitee, ob irgendwas sich ändert, also ob sich ein neues Unternehmen reinkommt, ob was rausfällt und das ist jetzt wieder passiert. Und das ist ganz spannend, weil jetzt ist reinkommen, zwei Baukonzerne kommen rein, nämlich die Strabag und die Bohr. Das ist echt spannend, weil halt beide gute Zahlen geliefert hat, beziehungsweise es gibt verschiedene Regeln, die halt befolgt werden müssen von den Unternehmen. Also nicht die Unternehmen selbst, sondern sie müssen gut handelbar sein und sie müssen eben in den letzten Monaten Liquidität gehabt haben. Also und es muss der Streubesitz bis zu einem gewissen Grad passen. Das heißt, es müssen mehr Aktien im Streubesitz verfügbar sein. Das heißt, dass ich die kaufen kann als Privatanleger. Und das ist bei den zwei Unternehmen, also die Bohr und Strabag, die jetzt aufsteigen, ist das jetzt gewesen in den letzten Monaten. Rausfallen tun die A1 Telekom und die Meyer Mellenhof Karton. Und du hebst den Finger, Matthias?
Genau, dazu besseren Vorstellungen würde ich nur noch gerne einwerfen, zum Beispiel eine Aktie oder ein Unternehmen wie der Flughafen Wien, der ist ja zum Beispiel, der hat nur einen Streubesitz von 6%, circa, oder sind es 4%, irgendwie zwischen 4% und 6% Streubesitz und der Großteil ist eben in einen, ich glaube, Private-Pensionsfonds aus Australien, ein Großteil gehört noch den Mitarbeitern und so weiter.
Und das heißt, Niederösterreich und Wien, darfst du nicht vergessen.
Und genau, ganz wichtig, Niederösterreich und Wien, das heißt, um jetzt quasi diese Liquidität vorweisen zu können oder den hohen Streubesitz, wird eben der Streubesitz, der Wert des Streubesitz herangezogen für diese Bewertung. Und da tun sich einfach andere Unternehmen leichter, die einen deutlich größeren Streubesitz haben.
Genau. Und das ist immer ganz spannend. Das Indexkomitee, die das entscheiden, besteht natürlich aus der Wiener Börse, logischerweise, die das ja auflegen. Sogar dann aus der Wirtschaftsuniversität Wien, das heißt eben auch ein Mitspracherecht, die Erste Bank und die Erste Management. Die haben ein Mitspracherecht und dann gibt es noch weitere in diesem Komitee, die kein Stimmrecht haben, aber auch mit dabei sind, wie die VIG, die Raiffeisen, Kepler-Fonds, Amundi und so weiter, also mehrere Player, die sitzen da, das heißt, kann man sich wahrscheinlich so vorstellen, also ich denke es mir so, die sitzen da im Kreis oder beim Tisch und schauen sich die ganzen Zahlen durch, schauen sich die ganzen Themen durch und damit entschieden, okay, ändert sich was im ATX, ändert sich nichts, bleibt alles gleich. Die letzten Jahre war es eher wenig, das sich geändert hat. Und jetzt doch, Strabag ist und Bohr, die zwei neuen drin, es haben sich jetzt gleich zwei auf einmal geändert. Vor kurzem war auch noch das mit dem Immobilienkonzern, der rausgefallen ist. Ich glaube, die Immofinanz war das oder die S-Immo, ich weiß nicht, einer von den zweien. Auf jeden Fall hat sich einiges getan in den letzten Monaten oder Jahren. Und ja, jetzt ist Bohr und Strabag drin. Also richtig cool. Bohr war ja schon mal bei uns bei einem Community-Event, beziehungsweise bei einem Finfluencer-Relations-Event. Und war ganz spannend, was die eigentlich alles machen. Mir hat das ganz fasziniert, der Tunnelbohrer.
Ja. Das glaube ich, das war eine tolle Vorstellung. Und sowas, was jetzt gerade beim ATX passiert ist, passiert ja nicht nur im ATX, sondern auch bei diversen anderen Indizes weltweit und auch bei dem MSCI World, bei dem MSCI All Country World oder wie sie alle heißen. Und was danach oder darüber hinaus passiert, ist eigentlich auch ganz spannend zum Verstehen. Nämlich, wenn jetzt so eine Aktie in einen Index neu aufgenommen wird, wie die POR zum Beispiel, müssen natürlich alle ETFs, die diesen Index abbilden, den ATX, diese Aktien reinkaufen. Gleichzeitig müssen die ETFs, die diesen Index abbilden, auch die Aktien verkaufen, die aus dem Index ausscheiden. Und so kannst du dir eigentlich immer sicher sein, dass in einem Index immer die Unternehmen drinnen sind, die die Berechtigung dazu haben, die auch diese ganzen Regeln, diese Aufforderungen, diese Auflagen erfüllen. Und das Unternehmen, zum Beispiel jetzt als Negativbeispiel Wirecard, aufgrund der Regeln des Index früher oder später automatisch rausfallen. Das heißt, du hast bei einem ETF kein Grund, regelmäßig irgendwie in dein Depot zu schauen oder dir Gedanken machen zu müssen, gibt es jetzt ein Unternehmen, das unbedingt rein muss, weil es ist heiß etc. pp. Nein, die Regeln des Index bzw. der Indizes weltweit sorgen automatisch dafür, dass immer die besten Unternehmen in den Index drinnen sind, bei marktkapitalisierungsgewichteten Indizes. Oder anders ausgedrückt, die marktkapitalisierungsgewichteten Indizes sorgen immer dafür, dass die teuersten Unternehmen der Welt zum größten möglichen Anteil da drinnen sind.
Schön gesagt. Und da haben wir eigentlich schon eine schöne Überleitung, Matthias, zum nächsten Thema. Lohnen sich Einzelaktien?
Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich kürzlich, und mit kürzlich meine ich gestern, gestellt habe, weil ich auf die Alibaba-Aktie geschaut habe. Philipp, Alibaba hast du im Depot?
Nicht mehr. Habe ich damals, das war das ist ja eine Geschichte, das war zu Corona oder eigentlich in Ausläufer von Corona, im All-Time-High von Alibaba, da habe ich damals zugeschlagen. Super.
Ja, bei 250 Euro.
Ja, so ungefähr, glaube ich, ja.
Genau, und danach ist er richtig runtergegangen.
Genau, und dann habe ich irgendwann das einmal verkauft und habe es dann umgeschichtet. Und das, was ich verkauft habe, habe ich mit ein bisschen einen Abschlag verkauft und dann habe ich so wieder klassisch breit gestreut und habe das schon lange wieder aufgeholt. Hätte es gleich gemacht, wäre ich auf jeden Fall besser gefahren. Aber ja, war halt so, ne? Ist halt so. Man lernt nie aus und ja, war halt wieder dieser Hype. Da bin ich auch verfallen damals. Ja, war so.
Ich kann dich beruhigen, mit deinem Verkauf, selbst wenn du im Minus verkauft hast, bist du jetzt reicher, als hättest du nicht gekauft, weil ein Vergleichsindex der MSCI World ist seitdem deutlich höher gestiegen, als die Alibaba-Aktie hoch war. Aber was möchte ich hinaus? Ich habe vor Jahren in die Alibaba-Aktie investiert. Das war Anfang, Mitte 2019. Und die ist danach stark gestiegen. Also in den ersten Monaten war ich wirklich schnell mal von 140 Einstandskurs sehr stark im Plus. Du hast es schon angesprochen, die Aktie war dann bei ca. 250 Euro. Und ich habe gedacht, ja cool, behalte ich im Depot. Und ja, dann ist die Aktie natürlich ein bisschen nach unten gegangen. Es gab dann auch das Thema mit Jack Ma, der dann plötzlich verschwunden ist. Es gab einen abgesagten Börsengang von Ant Financial und ja, somit ist die Aktie wirklich jahrelang jetzt abgestürzt, ist jetzt auch seitlich gelaufen und erlebt jetzt gerade wieder so ein bisschen den Revival. Auch der Jack Ma ist wieder mehr oder weniger immer wieder öffentlich sichtbar und äußert sich zu Themen. Und ich habe mir jetzt aber die Frage gestellt, was wäre denn gewesen, wenn ich das Geld 2019 in einen breit gestreuten ETF, wie zum Beispiel den MSCI World, gesteckt hätte, anstatt dieses Geld in Alibaba zu stecken? Und das ist jetzt ein Vergleich, der ist zugegebenermaßen sehr kurzfristig, weil das sind jetzt 6 Jahre. Man spricht immer beim langfristigen Anlegen von mindestens 15 Jahren plus. Das, aber dennoch gibt der Vergleich halt schöne Insights her, von denen man was mitnehmen kann. Oder zumindest erhoffe ich mir, dass die Worte, die ich gleich wählen werde, Dinge übermitteln und quasi ein paar Gedanken in dem Kopf anregen. 2019 gekauft die Alibaba-Aktie bei 140 Euro das Stück. Alibaba ist dann gestiegen, dann gefallen auf deutlich unter 100 Euro für einige Jahre und heute, 2025, sind wir wieder bei 140 Euro. Ich habe also plus minus null gemacht, war jetzt lange Zeit mit der Position deutlich im Minus. Was hätte denn der Referenzindex oder meine Benchmark, wo ich sage, okay, das ist mein Ziel an Marktrendite mitzunehmen, der MSCI World mit 8% oder 7% im Jahr im Schnitt gemacht, naja, der hat sich mehr als verdoppelt im selben Zeitraum. Also der hat knapp 125% plus gemacht. Also hätte ich meine 2000 Euro da anstatt in Alibaba in den MSCI World gesteckt, wäre ich heute definitiv reicher. Und als Vergleich, was das heißen würde, wo müsste denn Alibaba heute stehen, damit ich mindestens gleich gut veranlagt hätte wie in einem breit gestreuten Index? Der Kurs von Alibaba müsste bei über 300 Euro stehen und nicht bei 140. Das heißt, obwohl Alibaba jetzt in den letzten Wochen fast jeden Tag gefühlt um 5% gestiegen ist, und wenn man sich das auf ein Jahresbasis anschaut, ist Alibaba um 51%, glaube ich, im Plus. 51%. Aber nicht halt, wenn man das Kaufdatum oder den Kaufkurs von 140 Euro hat. Da hat jetzt dieser ganze der Kursanstieg in der jüngsten Vergangenheit eigentlich eher dazu beigetragen, dass ich mal auf plus minus null bin. Und diese Opportunitätskosten, die mir entgangen sind, sind eben über 120%. Also Alibaba müsste, wie schon erwähnt, heute bei über 300 Euro stehen, damit ich auf plus minus null mit dem wäre, was mein Investment in den globalen Index gebracht hätte. Natürlich ist das jetzt ein negatives Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ich jetzt erzählen würde, wie die Performance von BYD gelaufen ist. Dann wäre man natürlich ganz woanders. Aber ich denke, man muss immer wieder mal so ehrlich zu sich selbst sein, vor allem wenn man schon länger an der Börse anlegt und noch aktiv anlegt, und seine bestehenden Investments prüfen, ob man mit seinen Ideen oder mit seinen Gedanken zu den einzelnen Unternehmen, ob sich der Investment Case bestätigt hat, ob sich Dinge geändert haben oder ob man quasi alles richtig gemacht hat. Ich bin mir sicher, der eine oder andere wird Aktien drinnen haben, die sind deutlich besser gelaufen als der MSCI World. Bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir aber auch sicher, dass jeder die ein oder andere Aktie hat, die deutlich schwächer gelaufen ist als der MSCI World in den letzten Jahren. Das, wie gesagt, betrifft vor allem die Anleger, die schon 6 Jahre, 10 Jahre an der Börse sind und sich da mal einfach die Performance anschauen. Eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel bei Comdirect, da kann man sehr einfach den Chart von einem globalen Index aufrufen und dann seine Vergleichstitel drunter legen und das sieht man dann optisch sehr, sehr schön. Und ein wichtiger Punkt, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Wir glauben immer, der Aktienmarkt steigt langfristig. Grundsätzlich der breite Markt macht das auch. Aber bei den Einzelinvestments glauben wir das ebenfalls. Das Thema ist jetzt nur das. Ein Unternehmen kann sich ändern. Eine Krise kann eine gewisse Branche stärker treffen als eine andere. Und auch die Erholung zum Beispiel aus so einer Krise kann länger dauern bei dem einen Unternehmen oder beim anderen schneller gehen. Nur, wenn die Erholung, so wie jetzt bei Alibaba, über 4 Jahre lang dauert, dass man wieder mal in die Nähe von früheren Hochs kommt, wobei von 250 sind wir noch weit entfernt, dann verpasse ich auf der anderen Chance aber Performance im globalen Markt, der tendenziell der steigt. Und das ist wirklich gefährlich. Ja, Philipp, jetzt mein langer Monolog ist mehr oder weniger beendet. Ich freue mich auf deinen Input.
Aber warum hast du nicht beim Hoch verkauft, Matthias?
Naja, weil die Aktie ja dann weiter gestiegen wäre. Hätte ich verkauft, wäre sie ja weitergegangen. Dann hätten wir keine Krise. Dann wäre End Financial an die Börse gegangen und der Jack Ma wäre nie verschwunden.
Also bist du eigentlich schuld, dass, du bist
einfach. Ich bin schuld, dass Jack Ma verschwunden ist und End Financial Börsengang fehlgeschlagen ist. Absolut richtig.
Hätten wir das auch geklärt. Dann gehen wir weiter zum Community-Blog, würde ich mal sagen. Und zwar, uns haben da Fragen erreicht, also von Thomas 2 Fragen, die werden wir noch beantworten und dann sind wir eh schon wieder sehr weit fortgeschritten. Der Thomas hat nämlich gefragt, weil es nämlich gerade in den Medien auch war, die Regierung hat jetzt einen Standortfonds beschlossen. Und was steckt dort dahinter? Der Standardfonds darf man sich nicht vorstellen wie der norwegische Staatsfonds oder sowas. Das heißt, es ist kein Fonds für Privatanleger. Das heißt, ich persönlich oder wir können da nicht investieren. Er ist eine staatliche Initiative, um eben große Investoren wie Banken, Versicherungen, Pensionskassen dazu zu bringen, mehr Geld in österreichische Startups und Zukunftsprojekte zu stecken. Also eigentlich eher in Private Equity, kann man sagen. Das heißt, in einer Klasse, die ja sehr risikohaft ist. Zuerst aber als Scale-Up-Fonds. Das heißt, die würden da in Unternehmen investieren, die schon existent sind, die schon im Scale-Up-Modus sind sozusagen. Das heißt, die weltweit wachsen wollen, so auf die Art. Also nicht in die kleine Würstelbude nebenbei, die gerade ein Startup ist anscheinend, sondern
in Bitpanda.
Zum Beispiel
ausschließlich in Bitpanda.
Genau. Ja, hoffentlich alles nur in Bitpanda. Oder sowas wie, wie heißt die Lernsoftware da oder diese Lern...
Go Students
zum Beispiel.
Felix
Osmond. Genau, das sind alles so Sachen. Oder das mit den, jetzt bin ich ganz deppert.
Welche Innovationen haben wir noch in Österreich?
Ja, die...
Also
die,
Bitpanda die, haben wir, Go Students haben wir.
Die Ding anbieten, die... Bin ich ganz deppert?
Ding, ja, natürlich. Die Ding anbieten. Kennen wir. Okay, jeder, der jetzt weiß, was der Philipp meint und das in die Kommentarspalte schreibt, der
Starbucks meine ich. Der halt anbietet, dass man storen kann. Ja, also ich will nicht, ob es deutsche Worte sein. Ja, habe ich extremen Hänger gehabt. Auf jeden Fall in so Unternehmen, da gehe ich mal davon aus, in die Bereiche wird es investiert. Auf der einen Seite gut, weil das Gelder sind, die Banken hergeben, Versicherungen, Pensionskassen bis zu diesem Grad und so die Innovation fördern und wachsende Unternehmen finanziell unterstützen, weil es ist ja natürlich bekannt, dass viele Unternehmen ja auch Österreich verlassen, weil sie halt einfach kein Kapital kriegen oder schon Kapital von Ausland erhalten haben und wir dann einfach nicht mal wirklich mit profitieren als Österreich, sag ich mal.
Und die hohen Lohnkosten sind sicher kein Grund dafür.
Ja, das kommt natürlich auch noch dazu, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ne? Also langfristig soll halt einfach diese Standardfonds verschiedene thematische Fonds werden. Eben das erste soll diese Scale-Up-Fonds sein, dann soll es Infrastrukturfonds geben und so weiter und so fort. Sinn ist eben einfach, dass Österreich mehr privates Wachstumskapital bekommt, also die Unternehmen und eben die Innovation im Land zu halten, Arbeitsplätze zu sichern und eben den Standort wettbewerbsfähig zu machen, was die Idee dahinter ja gut ist. Zielgröße soll 500 Millionen an Kapital sein. Das ist ja eher wenig, würde ich jetzt einmal sagen, weil wenn man so nach Amerika schaut, da sind wir einfach 500 Milliarden, aber okay, das ist auch ein bisschen ein größeres Land. Aber und der größte Hebel sollte anscheinend das öffentliche Ankerinvestment sein. Das heißt, die sollen einmal als erster einsteigen, die öffentliche Hand, also der Staat und ich weiß nicht mit welchem Kapital, aber anscheinend gibt's da was.
Naja, mit deinem Geld und mit meinem Geld. Also der Staat hat ja kein Geld, es gibt nur Steuergeld, das Geld des Bürgers und...
Ja, nur wo kommt das her, wenn wir überall einsparen? Also sie werden schon irgendwas erfinden. Auf jeden Fall, das ist einmal der Staat sozusagen und natürlich privates Kapital. Nur darf man den verwechseln, privates Kapital von Privatanlegern ist es nicht, sondern von Banken, von irgendwelchen Pensionskassen, was in dem Fall halt auch privates Kapital genannt wird, weil es halt nicht vom Staat kommt, ne? Ja, kurz gesagt, der Standardfonds ist ein Dachfonds sozusagen von Österreich, der halt einfach Wachstumskapital nach Österreich holt, beziehungsweise aus Österreich investiert in unsere Unternehmen. Und ja, das war eigentlich die erste Frage. Die zweite Frage war dann das Thema Crowdinvesting, aber explizit zum Thema Falkensteiner Gruppe, also FMTG. Da muss man kurz ein paar Background-Infos noch geben. Die Falkensteiner, also die Hotelgruppe kennt wahrscheinlich jeder von euch, der so zuhört. Schöne Hotels, ich war heuer selbst dort, habe einiges an Geld ausgegeben, weil es ja sehr teuer ist. Du willst was sagen, Matthias, du lachst schon.
Weil wir eine sehr reiche Community haben, deswegen kennt das jeder.
Genau, also muss man wirklich ein paar Kohle einstecken, wenn man ins Falkensteiner fahren will. War sehr schön, aber auch sehr teuer. Nur so am Rande. Crowdinvesting bei Falkensteiner gibt schon sehr lang, seit 2017 und dem schon 14 Kampagnen geführt. Das heißt, das ist dem 14 Mal schon so Crowdinvesting geführt, teilweise sogar zweimal im Jahr. Also die sind da wirklich voll dahinter. Und sie haben in die 14 Male haben sie schon 112 Millionen Euro eingesammelt aus Privatgeld. Und das ist schon eine gute Leistung. Also das muss man schon echt sagen. Bei mehr als 5.800 Investoren. Also die sind da 112 Firmen bei 5.800 Investoren ist auch nicht schlecht, weil das ist schon eine ziemlich große Summe eigentlich. Matthias tut schon rechnen nebenbei, glaube ich. Und sie haben schon fast 10 Millionen an Zinsen zurückgezahlt. Weil wenn man investiert mit Crowdinvesting, dann bekommt man ja Zinsen. Es ist ein Hochrisiko-Investment, das darf man nicht vergessen. Und sie haben jetzt insgesamt schon von den 112 Millionen über 10% komplett vollständig und pünktlich zurückbezahlt. Das ist auch gut, weil es gibt ja sehr viele andere Anbieter, die nicht Falkensteiner sind zum Beispiel, die nicht in Hotels, in Ausbau, in Umbau oder neue Projekte, die man ja physisch besuchen kann, dann investieren, sondern es gibt ja viele, die Crowdinvest nutzen, weil sie vielleicht von der Bank kein Geld mehr kriegen, weil sie vielleicht ja einfach versuchen, Geld einzusammeln von Leuten, die das als Zweiter zurückbekommen, nicht weil die Bank kriegt das Erste, ne? Dann kriegen die Nachrandarlehen, was ein Crowdinvesting ist. Am Ende des Tages gibt es gewisse Anbieter, die sehr stark in der Bredouille sind und ja, gerade nicht unbedingt das beste Investment ist.
Ja, also es gibt so einige Anbieter, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Kredite von Immobilienunternehmen zu demokratisieren. Und die Bewertungen auf Google sprechen eine klare Sprache. Also es gibt da vor allem drei große Firmen in Österreich. Das ist einmal Renity, einmal Rockets aus Graz und Dagobert Invest. Die sind sehr stark in dieser Immobilienfinanzierung drinnen, haben das quasi für Privatanleger demokratisiert, dass man sich da an Projekten beteiligen kann. Das ist auch alles gut gelaufen, bis dann die Zinsen erhöht wurden. Das hat denen allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und was ist passiert seither? Naja, diverse Projekte sind on hold, werden nicht ausbezahlt, Zinszahlungen fallen aus, es sind Projekte ausgefallen, wo jetzt eben das Geld nicht zurückfließt. Und wo fließt es mal definitiv nicht zurück? Richtig, beim Privatanleger, weil der als Nachrangdarlehengeber bekommt natürlich als letztes sein Geld. Und ja, beim Thema Falkensteiner FMDG müssen wir auch noch einen Disclaimer vorne ransetzen. Wir sind da nämlich ein bisschen biased sozusagen. Wir sind jetzt nicht investiert in einer der Kampagnen. Also ich zumindest für meinen Teil nicht. Philipp, bist du drinnen? Auch nicht. Okay. Aber wir sind, FMDG ist einer unserer Partner. Also wir haben immer wieder bezahlte Kampagnen mit FMDG auf unserer Website. Also das nur als Disclaimer am Anfang. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch erwähnen, dass das Ganze ein Hochrisiko-Investment ist, weil man eben Fremdkapitalgeber ist und nicht Eigenkapitalgeber wie auf der Seite der Aktieninvestments. Das bedeutet, wenn einmal was schief geht, läuft man gut oder ist man wahrscheinlich der Letzte, der Geld bekommt und dass man einfach sein Geld verliert. Philipp hat schon angesprochen, FMTG hat 112 Millionen Euro von circa 5.800 Investoren eingesammelt. Ja, das sind stolze knapp 20.000 Euro pro Investor und nicht nur wir haben eine sehr reiche Community, sondern auch Falkenstein offensichtlich eine sehr wohlhabende Gästegruppe, weil und was zeichnet so vielleicht ein bisschen das Falkensteiner Ding aus? Naja, wenn du dort investierst, hast du die Möglichkeit, entweder Zinsen zu halten oder Hotelgutscheine. Und meistens bekommst du bei den Hotelgutscheinen mehr Leistung, als wenn du die Zinsen wählen würdest. Das heißt, meine These: Viele Falkensteiner Gäste, die ja in der Regel eher wohlhabende Menschen sind, die nehmen dann gerne an solchen Kampagnen teil, nutzen dann auch wirklich auch dieses Angebot immer mit den Gutscheinen, die Falkensteiner für die Leute ausstellt, die sich eben über ihre FMTG-Firma da beteiligen. Und ja, die ganz Vermögenden, also die 70.000 Euro aufwärts investieren, die werden dann auch immer eingeladen zum Dinner mit der Führungsebene von Falkensteiner. Also das hat schon vom Charakter her ein bisschen einen Unterschied zu den bestehenden Immobilienbeteiligungen, die es da von anderen Anbietern geht, in meinen Augen. Und ja, man muss sich einfach immer den Risiken bewusst sein.
Genau. Aber es ist auf jeden Fall, also wie gesagt, ich war dort im Falkenstein, es ist schön dort. Das heißt, alle, die sagen, okay, der Track Record ist für mich interessant, weil sie halt schon sehr oft das gemacht haben, weil sie schon sehr brav zurückgezahlt haben, weil es gut funktioniert. Für die ist das vielleicht was, für alle anderen, also für mich, ich fahre dorthin sicher nochmal auf Urlaub, aber bin jetzt kein Investor und würde es mir vielleicht auch nicht kaufen. Vielleicht irgendwann anders, einmal schauen. Aber grundsätzlich, weil es ist schon irgendwie spannend, dass man die Zinsen, also ich weiß jetzt nicht die Zahlen, aber wenn man es als Zinsen zurückbekommt, also nicht das Geld, was man zurückbekommt, das kriegt man sowieso zurück, oder es wäre halt der Plan, dass man es zurückbekommt. Die Zinsen ist ja das dafür, damit man halt das Geld leiht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen 5% Zinsen bekommen würde in Cash, aber dafür 8 oder vielleicht 10% in Gutscheinen, dann ist das schon bei von mir 5 oder 10.000 Euro Investment, ist da schon Urlaub fast drinnen in Falkenstein, für ein, zwei Nächte zumindest. Ne? Also das ist schon für den einen oder anderen, so du sagst, hier ganz interessant. Und ja, aber man muss sich halt natürlich immer den Risiken bewusst sein, auch steuerlich darf man nicht vergessen, dass es einkommensteuerpflichtig ist. Und das ist natürlich, daher ist es auch nicht steuereinfach. Das heißt, weil das ist ja Einkommensteuer, die hat ja jeder eine andere grundsätzlich. Und ja, somit, für den einen ist es spannend, für den anderen ist es nix. Ja, trotzdem interessante Sache, weil die halt doch im Hintergrund jemand anderes steht, der einen Namen hat, der doch solide ist, wie man es halt, das, was man halt findet und sieht und nicht irgendeine Pommesbude, die gerade glaubt, sie hat die neue Pommes erfunden und braucht jetzt Geld von uns und geht dann pleite.
5 Milliarden Bewertung für Pommes, das anders geschnitten ist. Na, also es sind schon sympathische Südtiroler, muss man schon sagen. Und für wen ist das was? Philipp hat es ja schon angesprochen. Das ist gefühlt halt eher was für Leute, die schon ein riesiges Portfolio haben, die ein hohes Haushaltsnettoeinkommen haben, die für die dann quasi so ein Investment 10.000, 20.000 Euro in so ein Nachrangdarlehen bei Falkensteiner dann zum Beispiel, ja, da sparst du halt einmal 2-3 Monate, wenn überhaupt, und holst dir dann die Gutscheine, dass du ein bisschen billiger Urlaub machen kannst oder dass du mal mit dem Vorstand da ein Dinner gemeinsam hast. Aber für den durchschnittlichen Privatanleger, die Zinsen, die man da bekommt, bekommst du langfristig am Kapitalmarkt auch. Also von dem her, für den durchschnittlichen Privatanleger, da muss man nicht haben, genauso wie die ein oder andere Asset-Klasse.
Schöne Abschlussworte, muss man nicht haben. Und ja, ich glaube, wir haben die Fragen jetzt ganz gut beantworten können oder ganz gut beantwortet. Also ich hoffe, ihr seht das auch so. Das wird zum besten uns dann schreiben. Und wenn auch du, der jetzt zuhört, eine Frage hast, die vielleicht auch andere interessiert oder auch dich interessiert natürlich, dann schick sie uns durch. Wir lesen es immer, versprochen, und versuchen es dann so gut wie möglich zu erklären. Und der Matthias hat heute ein paar flinke Finger. Die ganze Zeit spielt er mit dem Kuli herum. Das macht er normalerweise nicht. Der ist schon ganz aufgeregt aufs heutige Event, und deswegen werden wir jetzt aufhören, weil sonst kommen wir nicht mehr pünktlich gar.
Das ist absolut richtig. Ich muss mich da wirklich zusammenreißen, gerade weil ich so schon motiviert bin. Ich bin voller Vorfreude. Und Philipp, bevor ich mir jetzt noch einmal der Kugelschreiber aus der Hand fliegt, sage ich vielen Dank für die Podcast-Folge. Hat mir sehr, sehr gut gefallen wieder mal, und auf ein schönes Community-Event heute am Abend.
Bis bald. Ciao.